Was bisher geschah? Drei schwedische Ermittler hängen in Wien fest und können nicht mehr von Schweden zurückgenommen werden. Zuletzt sahen wir Kriminalkommissar Hamson Bergund und Brussie nach einer beinharten Meinungsverschiedenheit, die mit einem Schuss in die Decke endete, im Büro des Revierleiters Olaf Andersson stehen. Beide wollen ihn von ihren Ideen überzeugen. Wie wird sich Revierleiter Olaf Andersson entscheiden?
Diese Toten machen mich sehr durstig.
Olaf Andersson nahm seinen Löffel aus der Teetasse, klopfte damit gegen das Porzellan, um die letzten Tropfen loszuwerden, und musterte Brussie und Hamson Bergund. Er nahm einen Schluck. Der Tee hatte die perfekte Temperatur, die richtige Süße, und stellte die Tasse wieder ab. »Hamson«, sagte er, »das ist in der Tat eine abenteuerliche Entdeckung. Brussie, über Ihre Worte werde ich nachdenken müssen.« Olaf Andersson hob die Tasse wieder an, dann überlegte er es sich anders. Er begann zu weinen.
»Was ist denn los, Chef?«
sagte Bergund und legte eine Hand auf Anderssons Rücken.
»So schlimm wird es doch nicht sein«, sagte Brussie. »Was ist denn bloß passiert?«
Andersson hielt inne. Er versuchte, das Schluchzen zurückzuhalten. Er fasste Bergund am Hemdsärmel und seufzte, gequält.
»Selbstmitleid ist die Liebe des Alters«, sagte Bergund.
»Ach, kommen Sie.« Verärgert zog Andersson seine Hand zurück. Er nahm einen weiteren Schluck. Als er die Tasse wieder abstellte, sackte er in sich zusammen, sein Blick wurde leer. Dann erzählte er seine Geschichte. »Harriet, meine Frau, Harriet, nach 18 Jahren Ehe war es nicht so, dass der Sex schlecht geworden war. Im Gegenteil, ich finde, meine Frau ist gut im Bett.« Bergund räusperte sich. Er war sich nicht sicher, ob er das hören wollte. »Der Sex wurde nur seltener. Es war einfach nicht mehr so wichtig in unserem Leben. Wenn man älter wird, offenbart sich einem einfach vieles, das man früher... Also es gibt dann so viele... Und die Sexualität ist eben nur noch eine Sache unter anderen. Eines hatte ich mir vor meiner Ehe, ja, für meine Ehe vorgenommen, dass ich nicht einer von diesen letztklassigen Kerlen werde, die mit einer Sekretärin in der Mittagspause ins Motel bumsen gehen. Bumsen, eine Bumserei im Hotel, das wäre zu lächerlich. Nein, deshalb hielt ich das Angebot von diesem Bruno zunächst für einen vulgären Witz, nicht uninteressant, aber nichts, das ich mit mir in Verbindung setzte, wenn ich über mich nachdachte. Es war an diesem Tag gewesen, als ich mit meiner Frau zum 60. Geburtstag des Innenministers geladen war. Ein erfreuliches Fest, ja, die Laune war also schon blendend, bevor mich ein befreundeter Staatssekretär mit diesem Bruno bekannt machte, ein sympathischer Typ trotz seines Vollbarts. Wir verstanden uns sofort gut. Bruno war in der Architekturkontrolle tätig und nach einiger Zeit fragte mich Bruno, wie aus dem Nichts heraus, ob mir seine Frau gut gefiele. Er zeigte sie mir, sie stand im Garten und ja, sie sah wirklich sehr gut aus. Aha, ja, Brunos Frau war eine Pracht. Rothaarig, elegant, verwegen gebaut. Sie verströmte einen souveränen, erotischen Duft. Ja. Ich antwortete erst mit einer höflichen Belanglosigkeit. Ja, ja, Riesenglück, einen tollen Fisch hatte er sich da geangelt. Aber Bruno sagte nur, danke, aber er meinte die Frage ernst, ob es mich erfrischen würde, die Brüste seiner Frau zu streicheln, die Brüste zu umfassen, ob es mir munden würde, mit meiner Zunge über die kleinen Hautkörnchen ihrer Brustwarze zu lecken und ob ich mir vorstellen könnte, seine Frau so richtig ranzunehmen, sie im Bett auszuhebeln, ihre befeuchtete Scham auseinander zu teilen und mich dieser brillierenden Feuchtigkeit ergeben wie der Löwe seiner Natur. Und hier fand ich endlich eine kurze Pause in Brunos Redefluss und meinte, dass dies alles wirklich die herrlichsten Aussichten wären und man weiß nie, was gewesen wäre, wenn das Leben anders verlaufen wäre. Ich meine Frau nicht kennengelernt hätte und er, Bruno, nicht geboren worden wäre, dann wäre es durchaus vorstellbar, dass ich dem flirrenden Charme dieser schönen Frau erlegen wäre, so, wie waren Brunos Worte gewesen, so wie ein Löwe seiner Natur. Ich hatte Mühe, den richtigen Tonfall zu finden. Ich war verlegen und erregt. Die Bilder, die Bruno in meinem Kopf gepflanzt hatte, verfehlten ihre Wirkung nicht. Bruno und seine Frau waren enthusiastische Swinger. Das Swingen hatte ihre Ehe aus einer schweren Depression errettet. Statt zerbrochenem Geschirr gab es seither Freudentränen und Umarmungen zum Frühstück. Das Angebot wäre da, denn es träfe sich ganz ausgezeichnet, dass auch er, Bruno, meine Frau Harriet, außergewöhnlich erotisch fand. Harriet war für ihn wie ein Wesen aus einer sexuelleren Galaxie. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, aber doch ich kam gar nicht dazu, den Satz zu sprechen. Da wurde ich von Bruno unterbrochen, der vehement meinte, dass ich ein richtiges Donnerwetter in der Hose haben müsse, eine wilde Bestie, eine heidnische Urkraft. Wie sonst hätte ich eine Frau mit einer solch lebenshungrigen Ausstrahlung an mich binden können? Ich war betrunken. Deshalb hatte ich durchaus an der gedanklichen Grenzüberschreitung Spaß, aber da war auch Scham und Furcht. Ich fand Bruno köstlich, aber ich fühlte mich ganz ehrlich auch bedrängt. Außerdem kannte ich meine Frau und wusste genau, wie sie auf einen solchen Vorschlag reagieren würde. Bruno lachte bloß. Die einzige Sicherheit, die es gab, sagte er, war die, dass es keine gab. Aber natürlich meinte er, das müsse geklärt werden, und zwar sofort. Er würde jetzt einfach zu ihr rübergehen und sie direkt von Angesicht zu Angesicht fragen, was sie von der Sache hält. Und wenn ich, der ich das von meinem Platz aus beobachten konnte und der meine Frau ja nun wirklich viel besser kenne als irgendwer anderer, auch nur das leiseste Anzeichen eines Missbehagens in Harriets Gesicht entdecken sollte, dann könnte ich nachher zu Harriet gehen und sie fragen, was denn dieser betrunkene Scharlatan von ihr gewollt hätte. Dann würde es ganz an Harriet liegen, wie sie mit dem Thema umzugehen pflege, aber ich wäre aus dem Schneider. Dann grinste er und ging zu Harriet. Von meinem Platz in der Küche aus konnte ich die Szene gut beobachten. Meine Frau war gerade angeregt mit ihrer Freundin Silvia im Gespräch, als sich Bruno zu ihnen gesellte. Er redete eindringlich auf meine Frau ein, während sie keine Miene verzog. An ihrem Gesicht war nicht viel abzulesen, nur eine angespannte Ernsthaftigkeit. Etwas merkwürdig kam mir nur vor, dass Silvia immer noch neben Harriet sitzen geblieben war und das Gespräch ungerührt mit anhörte. Nach etwa 10 Minuten, in denen Harriet nicht mehr als 10 knappe Sätze einbrachte, stand Bruno auf und steuerte auf mich zu. Ich wich nervös zurück. Bruno hatte meine Entscheidung rechtzeitig bemerkt und mir nur kurz zugezwinkert, bevor er mit einer eleganten Drehung nach draußen zum Swimmingpool abbog. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich konnte ja schlecht einsam in der Küche stehen bleiben. Langsam ging ich zu meiner Frau, die mich auf ganz normale und unverdächtige Art begrüßte. Auch Silvia benahm sich normal. Ich versuchte natürlich, mich unauffällig zu verhalten und erwähnte Bruno mit keinem Wort. Ich dachte mir, Harriet würde ganz von allein rausrücken und ihn verlachen oder sich beschweren. Aber das tat sie mitnichten. Mit keiner Silbe erwähnte sie Bruno. Sie und Silvia unterhielten sich weiter ganz zwanglos miteinander. Wir blieben noch eine Weile auf dem Fest, aber ich konnte Bruno nicht mehr wiederfinden. Auf der Fahrt nach Hause war mir Harriets Verhalten etwas unterkühlt vorgekommen. Ich spürte eine leicht pikierte Nuance. Beim Wegfahren von einer Ampel fragte ich sie ganz beiläufig, was denn dieser Bruno so Wichtiges von ihr gewollt hatte. Und Harriet blickte mich spitz von der Seite an und meinte nur, nichts. Sie sagte nicht, nichts wieso? Nein, nur nichts. Dann wechselte sie das Thema. Bei der Arbeit konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Die Ungewissheit bedrückte mich. Manchmal überkam es mich mit einem Mal und ich musste zur Donau fahren, wo ich am kalten Ufer saß und nachdachte. Ich starrte so lange auf das Wasser, bis es im Dunkeln der Nacht nicht mehr auszumachen war. Ich wollte einfach nicht nach Hause. Es war mir unangenehm. Tage vergingen. Eine Woche. Seit dem Fest des Innenministers hatte meine Frau Bruno mit keinem Wort erwähnt. Warum sagte sie nichts? Sie musste doch irgendeine Einstellung dazu haben. Ja oder nein? Dann könnte ich mit ihr reden. Zweimal hatte ich versucht, meine Frau auf ihr Gespräch mit Bruno anzusprechen. Aber ich wusste nicht, wie ich es schaffen konnte, das Thema so locker anzuschneiden, dass ich blitzschnell einen Rückzieher machen konnte, wenn ihre Reaktion ablehnend war. Und doch ging mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf, wie begeistert Bruno davon erzählt hatte, wie sich die weichen, heißen Schritte unserer beiden Frauen gegenseitig berührten. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, an nichts anderes. Die Schamlippen konnte ich mehr denken. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich hatte Angst vor den Folgen einer Abweisung. Nach 18 Jahren Ehe kann man nicht einfach mit einer neuen sexuellen Spielart daherkommen. Trotz all der Jahre des Zusammenlebens, der oftmals schweren Beziehungsarbeit, der großen und kleinen Streitereien, war eine Ehe ein zartes Gebilde, das leicht zerbrechen konnte. Harriet würde mich bemitleiden, verabscheuen, einen geilen Holzkopf in mir sehen. Meine Reputation wäre in Frage gestellt und bei jedem noch so kleinen Ehezank würde es nachhallen, dass ich doch ein notgeiler Tölpel sei, ein getriebener Narr seiner Lüste, der eigentlich besser den Mund halten sollte, als hier in diesem Streit eine eigene Meinung zu vertreten. Aus dieser Verachtung konnte blanker Hass entstehen und schon wäre ich nicht mehr der verlässliche Ehemann, sondern ein kalter Esel mit bösen Augen. Und eines Morgens würde ich in meinem Bett nach meiner Frau greifen und dort nur den Anzug und die Aktentasche des Scheidungsanwaltes berühren. Wenn ich bloß meine Fantasien hätte abschalten können. Aber das konnte ich nicht. Jede banale Tätigkeit mündete in einem Feuerwerk frisch feuchter Vorstellungen. Roch ich einen Kaffee, dann sah ich eine Kaffeetasse vor meinem inneren Auge, die Brunos Frau in der Hand hielt, während sie auf einer Hängematte saß, splitternackt und die Finger ihrer anderen Hand wild über ihre Scham kreisen ließ. Und wenn ich Harriet ansah, dann stellte ich mir für einen kurzen, süßen Augenblick vor, wie sich ihr Gesicht zu einem entzückt überraschten Gesichtsausdruck verzöge, während Brunos Frau den Finger in ihren Anus bohrte. Aber was brachten mir all meine feuchten Gedanken? Bruno hatte sich schließlich nicht mehr bei mir gerührt. Wahrscheinlich verschwendete er keinen Gedanken mehr an mich. Ganz bestimmt war es besser so. Ich war erleichtert. Und dann läutete einfach das Telefon und er war dran. »Hallo«, sagte er, »ich bin's Bruno. Du denkst doch bestimmt Tag und Nacht an mich und meine schöne Frau mit ihrer köstlich schmeckenden Pussymöse. Sie schmeckt wie ein köstlicher Topf Honig, der nach Pussy schmeckt. Du magst doch Pussyhonig.« »Ja, was? Was soll man dazu sagen?« »Bruno«, sagte ich, »können wir später reden, ich bin gerade in meinem Büro.« Aber er ließ nicht locker. Wollte wissen, was meine Frau von seinem Angebot hielt. Ich fragte ihn, Angebot, welches Angebot? Ihr habt doch gar nicht darüber gesprochen. Nicht darüber gesprochen, sagte Bruno. Er klang verärgert. Über nichts anderes haben wir gesprochen. Ich habe ihr erzählt, wie ich meinen steifen Schwanz an ihren Hals pressen will, um den Puls ihrer Gedanken zu spüren. Ob Gottes Willen, das hast du gesagt? Fragte ich. Das ist nur eine kurze Zusammenfassung, aber ja, im Prinzip habe ich das gesagt, sagte Bruno. Und Harriet, fragte ich, wie hat sie reagiert? Sie hat gesagt, dass sie es sich überlegen wird. Dieser Satz traf mich wie eine Keule. Ich wurde aus meinen Vorstellungen der Realität geschleudert und in eine schäbige Parallelwelt geworfen. In meinem Inneren brodelte nun eine nie gekannte Lust. Meine Gedanken waren pornografisch vergiftet. Alles, was ich sah, verformte ich zu sexuellen Fantasien. Ich musste alle Kraft aufbieten, um den Schmutz, der in mir tobte, nicht nach draußen dringen zu lassen. Ich verschanzte mich in meinem Büro. Wenn mir Christina Unterlagen zur Unterschrift vorlegte, stellte ich mir vor, wie es sein musste, unter einer warmen Dusche mein Gesicht in ihrem Hintern zu vergraben. Was war in meinem Unterbewusstsein los? Was machte der Trieb aus mir? Einen Affen im Angesicht des Geschlechtlichen? Wir alle haarige Affen. Ob mir die Polizisten im Büro ansehen konnten, woran ich dachte, welche Fleischbrühen in meinem Kopf gekocht wurden? Schritt für Schritt hatte Brunos sexuelle Wahnwelt von mir Ergriff genommen und mich in einen Lüstling verwandelt. Das war ich geworden, ein alter Lustmolch, der seine Außenwelt nur noch durch den Filter der Sexualität wahrnahm. Dann traf ich einen Entschluss. Ich verabredete mich mit Bruno in einem Restaurant. Ich wollte ihn von meiner Entscheidung informieren. Ich konnte so einen Aufruhr in meinem Leben nicht gebrauchen. Es war schön gewesen, mit einer sexuellen Abenteuerlust zu liebäugeln, aber letzten Endes war es einfach nichts für mich. Aber als ich zum Mittag den Kmorkeller aufsuchte, stellte ich fest, dass Bruno nicht gekommen war. Auf dem reservierten Tisch waren zwei Teller gedeckt, die Kerzen brannten, aber alles, was von Bruno zeugte, war ein Blatt Papier, das auf einem der Teller lag. Darauf ein detailreiches und liebevoll gezeichnetes Bild der Scheide seiner Frau. Ich konnte fast nicht mehr den Weg aus dem Restaurant finden. Mit wenigen Strichen hatte Bruno etwas skizziert, das ich mit jeder Pore meines Körpers fühlen konnte. Mir wurde heiß, mein Kragen war von einer Minute auf die andere von Schweiß durchtränkt. Ich wurde von einer allumfassenden Geilheit umfasst. Auf dem Weg zurück spielte mir mein Gedächtnis die wildesten Streiche und ich fand Details aus der Zeichnung an den unerwartetsten Stellen der Stadt wieder, in den Rissen einer Wand, dem Winkel zweier Abflussrohre, in dem durch einen herzhaften Bubenbiss aus einer Semmel quellenden Schinken in einer deutschen Fernsehserie. Waren die Augen einmal geöffnet, konnte man die weibliche Frucht überall entdecken. Ich beschloss, an diesem Tag nicht mehr ins Büro zu gehen. Stattdessen kaufte ich Rosen und bereitete mich in Gedanken vor, meiner Frau Brunos Vorschlag zu unterbreiten. Brunos Vorschlag, der nun zu meinem Vorschlag geworden war. Es war eine gute Idee gewesen. Von Anfang an war es die bestechendste, klarste, schönste Idee gewesen. Und ich, Narr, hatte eine Ausflucht nach der anderen gesucht, um ihr nicht nachgehen zu müssen. Wie sollte Harriet sie ablehnen können? So stark ich mich an jenem Nachmittag gefühlt hatte, am Abend waren mir die Worte wieder wie klebrige Brote im Mund gewesen. Harriet spürte die Nervosität und reagierte bereits vorab darauf gereizt. Dieser Bruno, sagte ich schließlich nach einem wortkargen Abendessen. Plötzlich war es einfach so aus mir rausgerutscht. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was er damals auf dem Fest des Innenministers von dir wollte, fragte ich. Bruno, ich habe gar nicht mehr an ihn gedacht. Was er wollte? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendetwas wird er doch von dir gewollt haben. Ihr habt minutenlang miteinander gesprochen. Ja, sicher wird er etwas von mir gewollt haben. Ja, er wollte etwas, Magst du diesen Bruno? Ich hatte den Eindruck, du fandest ihn ganz sympathisch. Ich weiß es nicht. Sympathisch? Nun, lustig vielleicht. Ja, er hat mir Spaß gemacht, aber was wollte er von dir? Ich will es dir lieber nicht erzählen. Du wirst dann doch wütend und alles wird überbewertet, wo er doch nur eine betrunkene Geschichte zum Besten gab. Aber ich werde nicht wütend sein. Du kennst mich doch. Ich werde auf Bruno nicht wütend sein und auf dich auch nicht. Warum solltest du auf mich wütend sein? Ja, warum sollte ich auf dich je wütend sein? Ja, warum sollte ich auf dich je wütend sein? Ich könnte es nicht. Es gibt keinen Grund, auf mich wütend zu sein. Eben genau das sage ich doch. Es gibt keinen Grund, auf mich wütend zu sein. Aber was hat Bruno denn nur gesagt? Er hat, du weißt schon, Unsinn geredet. Einen betrunkenen Vorschlag. Um eine gewisse Uhrzeit wird eben manchmal so geredet auf einer Party. Wenn ich nicht gesehen hätte, wie gut ihr euch verstanden habt, ich hätte ihm vielleicht sogar eine geschmiert. Ich hätte dabei gelacht, aber vielleicht wäre mir eine Ohrfeige entglitten. Jetzt bin ich aber gespannt. Er hat mir von seiner Ehe erzählt, dass seine Ehe am Abgrund war, kaputt, dass er seine Frau verlassen wollte, aber dass er zusammen mit seiner Frau dieses Problem überwunden habe. Aber wenn du jetzt nicht weißt, was kommt, was denn? Bruno und seine Frau sind Swinger. Ah. Ja, ah. Ja und? Das hat er so einfach gesagt. Was hat er sonst noch gesagt? Sowas sagt man natürlich nicht ohne Grund. Ich verstehe nicht. Musst du mir alles aus der Nase ziehen? Muss ich noch deutlicher werden? Er machte natürlich ein Angebot.
Ein Angebot?
Er war sehr höflich und sehr korrekt. Also, es war keine peinliche Anmache, aber der Kern seiner Ausführungen war eben was. Ich bin müde, ich werde im Bett noch etwas lesen. Du kannst doch nicht jetzt einfach schlafen gehen. Was hat er vorgeschlagen? Swingen? Gute Nacht. Hat er vorgeschlagen, mitzuswingen? Natürlich hat er mir vorgeschlagen, mitzuswingen. Gute Nacht.
Und ich? Hat er gesagt, dass ich mitzwingen soll?
Was soll die Frage? Willst du etwa mitzwingen? Ich
habe nur gefragt, ob ich in eurem wunderschönen Plan mit einbezogen bin.
Mehr nicht?
Ich zerbreche mir doch nicht den Kopf darüber, ob ich wo mitzwinge, wenn mir gar kein konkretes Angebot vorliegt. Und selbst dann, in diesem rein hypothetischen Fall, wüsste ich gar nicht, ob ich ein Interesse hätte, solange ich mir nicht sicher bin, dass es für dich als Frau auch in Frage käme. Es ist ja nur eine Art Gedankenspiel. Ich weiß ja gar nicht, wie du darüber denkst.
Ich glaube, ich höre wohl nicht recht. Ich mache mich noch über diesen Bruno lustig, aber dir ist es ja offenbar bitterer Ernst.
Menschen sind verschieden. Für manche ist es eine große Sache, manche retten ihre Ehen. Da gibt es viele Graustufen. Ich weiß ja nicht.
Daher kommt das also. Das Ganze geht von dir aus. Das habt ihr beide ja schön ausgeheckt. Du und dieser Bruno. Ich hätte nie gedacht, dass du eine ordinäre Ader hast. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt einfach enttäuscht.
Ich konnte nur noch stammeln, aber Harriet wollte nichts mehr davon wissen. Sie stürmte erbost davon. Schlimmer hätte es nicht laufen können.
Als ich in unser Schlafzimmer gehen wollte, fand ich die Tür verschlossen vor. Am nächsten Tag stürmte Harriet zum Frühstückstisch. Ich habe beschlossen, mit diesem dummen Bruno und seiner Frau rumzumachen.
Ich murrte und setzte meine Brille auf. Ich war noch gar nicht richtig wach.
Wie bitte? Ich verachte dich.
Hör mal, ich habe nie gesagt,
ich gehe mit ihnen ins Bett. Weiß der Teufel, was dich da geritten hat.
So habe ich das nicht gemeint.
Ich werde um diese Ehe kämpfen.
Wenn du nicht willst, das habe ich doch nicht gemeint.
Ich werde mir nicht den schwarzen Peter zuschieben lassen, wenn unsere Ehe in die Brüche geht. Das hast du dir wohl so gedacht. Eine Woche später saßen wir alle in Brunos Wohnzimmer und tranken Sekt, um uns aufzulockern. Bruno erklärte uns die Regeln des Swingens. Seine Frau Elke blickte ihm dabei stolz zu. Bevor wir jetzt die Sache angehen, meinte er, sei es ganz wichtig, dass wir Regeln festlegen. Für uns. Bestimmte Regeln, die wir dann auch streng einhalten müssten. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Partner unwissentlich gewisse Grenzen überschreitet und seinen Partner kränkt. Da entstehen Vertrauensschäden, die unter Umständen nicht mehr gut zu machen sind. Aber wenn man vorher genau absteckt, wo man sich noch wohlfühlt und wo nicht, kann eigentlich nichts schiefgehen. Daher bekommt das Swingen seinen schlechten Ruf. Von schlecht vorbereiteten Paaren, die nicht miteinander reden und die dann in eine Situation gebracht werden, in der sie sich nicht mehr wohlfühlen. Verstehst du das, Harriet? Harriet nippte an ihrem Sekt und nickte. Desto klarer die Regeln, desto besser ist es für alle. Am besten wir beginnen mit dir, Olaf. Was ist dir denn am wichtigsten? Womit würde dich Harriet verletzen?
Ich weiß nicht, sagte ich. Darüber hatte ich nicht nachgedacht. Auf die Schnelle fiel mir auch nichts ein. Keine Ahnung, nichts. Ich meine, von mir aus gibt es da keine besonderen Einwände.
Okay, hielt Bruno fest. Olaf hat keine Regeln. Elke, wie sieht es mit dir aus?
Mir ist im Prinzip alles gleich, sagte Elke. Ich will nur nicht, dass mir Olaf in den Mund spritzt.
Alles klar, sagte Bruno
und sah mich scharf an.
Lässt sich das machen?
Kein Problem, sagte ich.
Und ich, sagte Bruno, habe nur einen Wunsch, dass es zu keinen Homosensualitäten kommt. Das möchte ich nur mit Deutlichkeit klarstellen.
Das ist mir recht, sagte ich.
Und Harriet, was ist mit dir? Fragte Bruno und schenkte das Glas meiner Frau erneut voll.
Danke, Bruno. Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass Olaf nicht mit Elke schläft.
Bitte, sagte ich. Bruno fasste mich an den Schultern. Jetzt keine Aufregung, dafür sind ja die Regeln da, dass man sich vorher ausmacht, wo die Grenzen liegen. Und es ist jetzt in erster Linie wichtig, dass du Harriets Wünsche akzeptierst. Ja, dass wir alle Harriets Wünsche akzeptieren. Aber
es gibt Regeln, Olaf, sagte Harriet.
Und später öffnete Elke Harriets Bluse und ihren BH, fuhr ihr mit ihren langen, zarten Fingern zwischen die Beine und Harriet seufzte und Bruno stieg dazu, leckte ihr die Brüste und nach einer Weile legten sie sich aufs Bett. Elke gab Harriet einen Zungenkuss, während Bruno und Elke und Harriet ebenso alles lutschten und rieben und kneteten, was es so an Möglichkeiten gab. Da stand ich daneben und sah zu. Irgendwann zog ich meine Hose wieder an und nahm mir ein Buch aus dem Regal und setzte mich auf die Bettkante. Aber Bruno schlug es mir aus der Hand.
»Reiß dich zusammen«, fuhr er mich an.
Auf der Fahrt nach Hause lachte meine Frau unentwegt.
Anderson stellte seinen Tee ab und begann seine Brille zu putzen. Er seufzte lange. Vor 3 Tagen ist Harriet zu Bruno und Elke gezogen. Niemand sprach ein Wort. Nach einer Weile räusperte sich Anderson und fuhr fort. »Sie haben doch, Armson, da gab es doch vor Jahren diesen Mordfall, diese brutalen Morde, die Sie nie gelöst haben.«
»Der Mann im gelben Regenmantel«, sagte Bergund.
»Ja. Sagen Sie, wie schätzen Sie die Möglichkeit ein? Könnte es sein, dass Bruno der Mann im gelben Regenmantel ist?«
Bergund versuchte abzuwiegeln.
»Das kann ich aus jetziger Sicht der Dinge nicht mit Sicherheit sagen.
Bruno, der Mann im gelben Regenmantel, ich bin mir sicher, ich werde ihn verhaften, ja? Ich werde ihn persönlich verhaften.«
Er nahm sich seine Brille und stand auf. Aus seiner Jackentasche nahm er eine Pistole.
»Glauben Sie, dass Bruno jetzt zu Hause ist? Vielleicht finde ich in seinem Schrank den gelben Regenmantel.«
Mit gezückter Pistole verließ Olaf Andersson sein Büro.